Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Störchen von Holstein Kiel. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße
Hallo,
dich.
Hallo Niklas, schönen Dank für die Einladung.
Moin. Ja, wie gewonnen, so zerronnen. Nach dem 2:1 gegen Greuther Fürth zum Rückrundenstart ein 1:2 beim ersten FC Kaiserslautern. Und der Rückfall ins graue Tabellenmittelfeld, kann man das so sagen?
Ja, das kann man exakt im Mang so unterschreiben. Das war ein Manifest fürs Mittelfeld.
Ja, das war
dieser Auftritt.
Bester Ausdruck der gesamten Saison von Holstein, der aktuellen Lage und wo Holstein in dieser Liga sich einsortiert. Zu schlecht für oben, zu gut für unten.
Ja, genau. Und ein bisschen ärgerlich eigentlich nur, weil, also Kaiserslautern ist natürlich mit dem Run, den sie jetzt haben, das ist schon beeindruckend mit den Siegen. Aber wenn man dann die fußballerische Realität auf dem Rasen sieht, dann ist das doch schon einigermaßen limitiert, sagen wir mal, wenn man jetzt so Ansprüche hat an Kombinationsspiel oder konstruktiven Spielaufbau. Also bis auf die ersten 10 Minuten, wo sie Holstein aus für mich bis heute unerklärlichen Gründen überrannt haben platt gemacht haben einfach. Also das konnte ich mir jetzt gar nicht erklären, kann ich mir heute immer noch nicht erklären. Aber ansonsten war das also lange Hafer, eine wunderbare Zweikampfaggressivität, angefüttert natürlich von den Zuschauern auf den Rängen. Die sind natürlich auch begeistert von jedem gewonnenen Zweikampf, können sie auch sein. Und dann langer Hafer, schnelles Umschaltspiel, aber jetzt auch nicht irgendwie mit Zauberpässen, bis auf wenige Ausnahmen. Eine gute Kombination war natürlich der Siegtreffer zum 2:1, der ist natürlich schick gemacht gewesen. Aber ansonsten langer Hafer. Und vorne hilft der liebe Gott in Form von Terence Boyd. Der allerdings hat dann für Zweitliganiveau, ist der schon ganz weit vorne. Also der hat jetzt nicht nur wegen seines Tores da und hat er auch noch eine Riesenchance vergeben, aber der hatte beispielsweise eine Ballannahme in der zweiten Halbzeit nach einem langen Schlag in der Luft befindlich, mit dem Fuß angenommen, eine wunderbare Motorik. Also das, der schon für Zweitliga-Verhältnisse ist schon ziemlich, ziemlich weit vorne. Also das, und das reicht ja dann offensichtlich.
Das reicht, aber es sind auch die entscheidenden Faktoren irgendwie in so einem Spiel, ne? Also wenn man sich anguckt, du hast gesagt, Zweikämpfe, 63% gewonnene Zweikämpfe, das ist ein echtes Brett. Auf der anderen Seite sind nur 37% gewonnene Zweikämpfe von Holstein natürlich auch irgendwie in dieser Form unterirdisch. Dann haben wir ja schon letzte Woche angesprochen, die Effektivität, auch aus wenig Ballbesitz. Ich glaube, das waren 38% Ballbesitz. Ich glaube, Holstein hatte 62 insgesamt. Und da sind ja die ersten 10 Minuten mit 98% Ballbesitz von Kaiserslautern schon mit drin.
Ja, eben.
Dann haben sie zwar mehr Torschüsse, aber irgendwie auch nicht so richtig viele gefährliche Aktionen, bis auf diese Mega-Chance von Boyd, den er machen muss, freigespielt wird. Von Opoku und in der Mitte dann an einem fast leeren Kasten, Schreiber in einer anderen Ecke unterwegs war, noch aus der Flanke heraus, den einfach daneben ballert. Aber trotzdem, am Ende ist es die Effektivität. Ein guter Spielzug und dann ist das Ding drin.
Ja, mit Effektivität kannst du Holstein jetzt in der zweiten Halbzeit kannst auch keinen großen Vorwurf machen, weil es gab gar keine Torchancen. Und wenn ich gar keine Torchancen habe, dann kann ich auch wenig effektiv nur sein. Also das war auch eine enttäuschende Feststellung. Muss man natürlich ehrlichkeitshalber sagen, wie sie jetzt herausgestellt hat, dass Ochi Vrid als zentrale Sturmspitze offensichtlich, über welchen Zeitraum, weiß ich jetzt nicht, irgendwie, das wurde noch nicht so ganz bekannt, hat aber auf jeden Fall einen Innenbandriss und fällt erstmal aus. Und der muss ja dann auch schon eine gewisse Zeit mit diesem Innenbandriss gespielt haben. Und es sah sowieso nicht so ganz geschmeidig, ich meine, so richtig geschmeidig sieht es nie bei ihm aus, aber das kennen wir ja. Aber da war es jetzt so, dass er dann auch zwischenzeitlich nochmal einen irgendwie in die Hüfte gekriegt hat oder so. Und da hatte man schon, gedacht, heieiei.
Also es war auf jeden Fall kein Vergleich zum Spiel gegen Fürth, er wirklich eine klasse Leistung gezeigt hat. Ja,
und trotzdem hat er, also der war nicht der schlechteste
Ballstand. Nein, das will ich damit auch
Gottes
nicht sagen.
Um Gottes Willen, also das nicht. Da hat er schon schön auf die Zähne gebissen und hat versucht, aber es ging ja nichts mehr nach vorne in der zweiten Halbzeit. Also auf der rechten Seite Becker, seltsam, träge, auf der rechten Außenbahn, schläfrig, schon so eine komische, irgendwie nicht so ganz nach super.
Das konnte man jetzt nicht sehen, aber es sah überzeugend aus, wie Opa das nachgemacht hat.
Ja, super. sah nicht so nach Supermentalität aus. Und ich habe mir noch gedacht, so ein Spielertyp da aus dem Kohlenpott, der Malocher kennt und auch Malocher Fußball kennt, dass der dann sich auf so einem Terrain wie dem Betzenberg eigentlich, dass er das richtig cool findet und richtig gegenhält, das war jetzt gar nichts. Und auf der linken Seite Fabian Rehse, da war jetzt auch irgendwie nicht so in gewissen Situationen ein bisschen zurückgezogen. Ich will ihm da überhaupt nichts vorwerfen. Die besten Szenen waren jedenfalls die Einwürfe, die langen.
Ja, das stimmt. Wobei man bei Rehse natürlich auch sagen muss, dass er auf der linken Seite jetzt von hinten wenig bis gar keine Unterstützung hat, sondern im Gegenteil da ein ganz schönes Loch hinter sich. Also in den ersten Minuten war es Marvin Schulz, der überfordert war von der Gesamtsituation, irgendwie gar nicht im Spiel war. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit, nachdem sich Schulz dann gerade zum Ende der Halbzeit irgendwie so ein bisschen gefangen hatte, wurde er dann ausgewechselt und Mikkel Kirkesko kam rein und der hat von Upoku auch nur die Hacken gesehen und stand auch schlecht zwischendurch. Also bei dieser Riesenchance von Beuth da auch, also Stellungsspiel echt nicht gut.
Naja, ist immer schwierig, ne? Wenn ich als in der letzten Kette hinten irgendwo sollte, wo so eine Art Viererkette dann sein, aber das war auch
nicht. Das habe ich jetzt nicht gesehen.
Nein, hat auch niemand gesehen. Das war vielleicht so ein bisschen der Plan, so die Richtung. Tatsächlich war er natürlich in der letzten Kette da als linker Innenverteidiger zugange. Und das ist immer schwierig, wenn da ein Spieler steht, wenn der sich mal schnell drehen muss, dass er dann seine eigene Orientierung verliert irgendwie. Also dann werden technische Unzulänglichkeiten noch brutaler zutage. Und da hat sich so gut der Trainer seine Maßnahmen, Marcel Rapp seine Maßnahmen im Spiel 1 nach der WM-Pause gegen Greuther Fürth in der zweiten Halbzeit korrigiert hat, so hat er diesmal leider daneben gelegen. Das war, glaube ich, strategisch nicht sehr schlau. Aber however, ist halt so, wie es ist, ne?
Ja, hilft ja nichts.
Nee.
Hilft ja nichts. Und dann ist es natürlich so, dass du als erster FC Kaiserslautern dann so ein Ding halt auch gewinnst, weil du im Moment dieses Momentum hast, weil du den Betzenberg hinter dir hast, diese fantastische Atmosphäre, fast 40.000 Fans, 1.000 aus Kiel haben auch ordentlich Stimmung gemacht, man konnte sie zwischenzeitlich gut hören im Stadion, aber auch wie das Stadion mitgeht, reagiert aufs Spiel, ne? Also das ist nicht nur einfach 90 Minuten aus dem Gesangbuch zitiert, sondern da wird richtig reagiert auf das Spiel, da kommt sofort ein Raunen rein, wenn irgendwie eine gelungene Aktion ist, wird aufgestanden, wenn es Richtung gegnerisches Tor geht und so, das ist schon schön zu sehen, muss man auch trotz Kieler Niederlage sagen.
Ja, also das, da gebe ich dir hundertprozentig recht und ich muss aber noch mal einmal auf Holstein zurückkommen, weil was ich ehrlich gesagt so in dieser Form auch noch nie gesehen habe, ist, man fährt zum Betzenberg, man weiß, dass die technischen Mittel, was in Sachen Spielaufbau und Kombination beim Gegner, also bei Kaiserslautern, ein bisschen limitiert sind. Jetzt ist keine reine Bolzertruppe, aber ein bisschen limitiert. Und man weiß, welche Wucht von den Rängen kommen kann, wenn es bei denen läuft. Und die Ergebnisse sind ja da läuft es ja wie geschnitten Brot. So, alles träumt in der Pfalz vom Aufstieg in die erste Liga, vom Durchmarsch sozusagen. Und dann bin ich offensichtlich in den ersten 10 Minuten derart überrascht, dass, Entschuldigung, ich hatte den Kratzen im Hals. In den 1,45 waren gespielt, da hatten die schon 3 Ecken. So, ich kann das nicht verstehen. Dann knallen sie nach der 6. Minute oder in der 6. Minute ausgerechnet noch hier unser Daniel Hans liegt da, Ex-Kieler, das 1:0 köpfen sie uns ins Netz, also uns Kielern. Und dann muss der Kapitän Hauke Wahl seine Jungs am Mittelkreis erneut zu einem Mannschaftskreis formieren, um sie neu einzustimmen. Ganz ehrlich, da fehlt so ein ganz, ich meine, das war gut, die Reaktionen dann, die dann erfolgt sind aufgrund dieser ganzen Maßnahmen und Tatsachen, das war ja schön und lobenswert und auch gut zu sehen, aber dass diese Situation überhaupt entstehen kann, das ist irgendwie so ein bisschen, also wie Theorie und Praxis, dann die sind ja sicherlich vorbereitet gewesen, theoretisch zumindest auf das, was da passiert. Diese Schere zwischen Theorie und Praxis, die kann ich mir irgendwie nicht wirklich erklären. Man muss sich das doch mal angucken, die Tabelle. Wenn Holstein da aus welchen Gründen noch immer einen Dreier geholt hätte, dann wären sie jetzt nicht dick im Aufstiegsgeschäft, aber sie würden langsam in Richtung Andocken tendieren. Also so eine Chance dann so, das
und es ist ja jetzt
schon
auch nicht,
ärgerlich.
Nicht das erste Mal, dass vor 40.000 Leuten da Fußball gespielt wird. Also das ist, haben wir ja schon.
Und das ist ja auch, die Ränge sind steil und das ist eng und laut und alles klar. Aber ist jetzt ja nicht, dass wenn man da auf dem Rasen läuft, dass man sich da in die Hosen machen muss. Nee. Ne? Das ist ja eigentlich, muss das ja, also weiß nicht, aber irgendwie stelle ich mir das vor, dass es eigentlich auch ein bisschen motivieren kann, sowas. Mhm. Ne? Und du hast es ja gesehen, du hast es eben angesprochen, nachdem dann, also nach 10, 15 Minuten, als man dann Kaiserslautern sich auch in die eigene Igelstellung wieder hat fallen lassen, was ihnen ja am allermeisten liegt offensichtlich, ne? Und Holstein da den Ballbesitz auch mit vernünftigen Passfolgen kreiert hat und dann auch ein, zwei Torchancen rausgespielt hat, da war es da auch nicht mehr laut, ne? Da war es laut, wenn der Schiedsrichter aus Sicht der Kaiserslauterner irgendwie ein bisschen falsch gepfiffen hat. Ich habe ja dann immer gesagt zu meinen Sitznachbarn, das ist auch ein blinder Schiri, der müsste den Lauterern viel mehr gelbe Karten geben. Na gut, ich bin heil rausgekommen, alles bestens. Also ich war da so von der ersten Erscheinung genau bei den Gastgebern irgendwo, ne, bei der Kritik mit dem Schiedsrichter, aber eben in einer anderen Stoßrichtung irgendwo. Ne. Nee, also ansonsten, das ist ja wie so ein Wallfahrtsort der Betzenberg da, ne? Man muss sich das vorstellen. Die Kernregion Kaiserslautern, also die eigentliche Stadt, hat 95.000 Einwohner um und bei. Und dann gehst du da durch die Innenstadt zur Fußgängerzone mit einer sehr guten und schönen Kneipendichte und Clubdichte und anderen Dönerdichte und was weiß ich nicht für eine Dichte. Also da sind schon ordentliche Lokale alle eng an eng da aneinandergereiht. Und dann gehst du da durch und dann ist da auf dem Berg dieser Riesenklotz vom Stadion. Ne? Das ist dann für, muss man schon die letzten Treppenstufen, da ist schon, also da muss man schon mal durchschnaufen. Da ist man hier ja nicht gewohnt irgendwo, ne? So ein Anstieg. Und dann ist man da und dann kannst du über die ganze Stadt und die ganze Gegend da gucken oder so. Das hat schon sowas Tempelartiges, sag ich mal so. Ne? Und dadurch, dass da in der Region jetzt sportlich auch nicht der internationale Massenbetrieb auf höchstem Niveau stattfindet, zieht das natürlich dann auch alle zum ersten FC Kaiserslautern oder viele zum ersten FC Kaiserslautern hin. Das ist auf der einen Seite immer toll anzusehen, also von dieser ganzen Fangeschichte. Wir nehmen die bereits beschriebenen Gewalteskalationsmomente nehmen wir jetzt einfach mal geflissentlich raus. Aber ansonsten ist das natürlich, die haben, im Grunde hat da jeder einen Schal, jeder einen Fanschal, die Kaiserslauterner. Und das jetzt im positiven Sinne natürlich extrem förderlich ist. Auf der Gegenseite natürlich auch, wenn das nicht läuft, ne, und über eine längere Zeit nicht läuft, kann sowas dich natürlich auch fertig machen. Ne? Das muss man auch sagen. Ne? Aber im Moment läuft es halt und ich darf noch eben anmerken, dass bei der abendlichen Analyse mit Kollegen in dem Etablissement, wo wir das bei alkoholfreiem Bier dann haben stattfinden lassen, dass da auch der Kaiserslauterner Cheftrainer auch noch aufgeschlagen ist. Aber mit Trainingsjacke, ne?
Ja.
Also nicht hier irgendwie stylistisch oder so, ne? Und war jetzt auch nicht da, dass da die Leute aufgeschrien haben, oh, hallo, Dirk Schuster oder irgendwas. Nee, der war einfach da, ne? Und dann war er auch wieder weg.
Hat gesehen, dass ihr alkoholfreies Bier trinkt, ist er gleich wieder gegangen.
Kann doch nicht sein, sind wir Norddeutsche.
Aber echt.
Was ist da denn los?
Ja, sowas.
Ja. Haben wir jetzt die Chance nicht ergriffen, ihm das zu erklären, aber hat sich wahrscheinlich gedacht, das sind dann ja wahrscheinlich irgendwie Medienbeschäftigte, die in der Analyse befindlich sind. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus.
Mit Sicherheit.
Ja.
Lassen wir das mal so stehen.
Ja.
Jeder braucht seine Idealvorstellung.
Kann ich ja
nur. Könnte auch Träume, Tagträume dazu sagen. Aber das lassen wir jetzt. Apropos Tagtraum. Wir haben es angesprochen, Lage der Liga mittendrin, mittenmang, mhm. wie der Norddeutsche so schön sagt. Ja, ist die Saison irgendwie langweilig geworden? Wird sie jetzt noch spannend? Wird da nach unten noch was passieren? Jetzt am Sonntag kommt Magdeburg. Das ist dann, wenn du da in dieser Region irgendwie bleiben willst, ein Pflichtsieg. Ja, aber irgendwie ist das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das letzte Feuer ist irgendwie raus. Jetzt spätestens seit der Niederlage jetzt. Man gewinnt mal, man verliert mal, und irgendwie, ja, ist Holstein Zweitligist und irgendwie ist es das.
Ja, das also erstmal geht's ja damit los, wie gesagt, was passiert da in der Sturmspitze mit dem Ausfall von Orci Vrid da mit seinem Innenbandriss. Wie gesagt, könnte sein, dass da Fiete Ab und Rehse dann vielleicht so eine Art Doppelspitze mit Skripski im Hintergrund spielen, das wird man alles sehen, vielleicht kommt Fridtjansson, das ist erstmal die sportliche Relevanz. Und das andere, da muss man sich natürlich die Frage stellen, tatsächlich, ist das Glas jetzt halb voll oder ist halb leer? Man könnte natürlich auch sagen, oder man kann sagen, Holstein, sag ich mal, auf Platz 8, Abstand zu den zu den nachfolgenden Konkurrenten einigermaßen groß. Da ist quasi ja wie so ein Cut in der Tabelle. Also wenn du da jetzt in Nürnberg da fragen würdest, die würden das aber mit Kusshand nehmen, diese Nummer, ne? Also das ist dieser Tabellenrang und dieses Punktepolster. In Kiel ist man vielleicht schon sogar ein bisschen verwöhnt, dass man sagt, Mensch, da wäre doch vielleicht wieder mehr möglich gewesen. Wenn in den Spielen oder dann, oder wenn das Verletzungspech, wir nehmen dann auch nochmal Stürmer Benny Pichler mit rein oder so, oder jetzt der Zehenbruch von Finn Bartels letztens oder sowas. Wenn das alles nicht passiert wäre, hätte Fahrradkette, ist so, wie es passiert ist.
Finn Bartels, der übrigens am Wochenende beide Tage in der Wunderino Arena war, beim Jump and Race Masters.
Hat er mitgemacht?
Hat er nicht, weil er ist ja verletzt.
Ach so, ja? Da muss doch nur also, Motorrad fahren.
Ja, musst du ein paar 24 Meter durch die Gegend springen, ja. Ja, ist okay. Er war Teil der Jury, unter anderem für den Race and Style Contest und hatte aber also orthopädischen Schuh und mal mit Krücken, mal ohne, also das... Das sah durchaus schmerzhaft und nicht schön aus. Und vor allem ein großer Zeh, ne? Muss man auch dazu sagen, da rollt ja der gesamte Fuß drüber ab. Also das ist keine schöne Vorstellung.
Nee, muss man nicht haben.
Also, er sah so aus, als sei er frohen Mutes, aber er ist ganz deutlich gehandicapt, muss man sagen.
Ja, das wird ja auch noch ein paar Wochen dauern, bis er dann wieder einen Fußballstiefel anziehen kann. Und also wie gesagt, hätte Fahrradkette, ist so, die sind jetzt da. Und ich bin mir da auch nicht ganz schlüssig. Es gibt natürlich 1000 Argumente. Du kannst ja sagen, sind nur 45 Punkte zu verteilen. Hast du jetzt einen Run oder einen Lauf oder sowas, dann geht vielleicht noch was. Also ich erinnere da auch in dem Zusammenhang an die Aufstiegssaison in der zweiten Liga 16-17. Da war zum gleichen Zeitpunkt auch Platz 8. Und ich weiß nicht, wie viele Punkte Rückstand auf die Aufstiegsränge oder den Relegationsrang. Auf einmal sind sie durchgeschossen, haben gar nichts mehr verloren. Und ganz viele Siege eingetütet. Ob das jetzt in dieser engen zweiten Liga so funktioniert, wage ich jetzt mal eher ein bisschen, fehlt mir ein bisschen die Fantasie dafür, aber ausschließen kann man gar nichts. Du kannst genauso gut sagen, pass auf, jeder Sieg, jedes Ding ist elementar wichtig für die Tabelle, für die TV-Geldnummer. Da kann ein Unterschied von zwei Plätzen kann eine halbe Million ausmachen, wenn es dumm läuft oder sowas, ne? Sowohl nach oben als auch nach unten, ne? Und von daher gibt's noch genügend, also ich sag mal so, gewinnen willst du sowieso immer. Also von daher, und das Wichtigste ist jetzt, so schnell wie möglich die Komplettabsicherung nach hinten, sagen wir mal tatsächlich diese 40-Punkte-Marke und dann, ja, dann weiß ich nicht, dann kannst du frei aufspielen, ne?
Ja.
Und dann hast du gar keine Sorgen mehr und kannst alles machen, was du möchtest irgendwie. Ausprobieren vielleicht schon, wenn gar nichts mehr geht, irgendwie für die nächste Saison mal den einen oder anderen, das ein oder andere Talent testen. Immer wieder dran denken, dass diese Platzierung fürs TV-Geld wichtig sind, aber da kannst du vielleicht ein bisschen was ausprobieren. Die Planung ist vielleicht ein bisschen leichter, denn Personalplanung für die kommende Saison. Aber erstmal ist es trotz des komfortablen Polsters noch nicht ganz nach unten geregelt. Und da wäre jetzt mein Hauptaugenmerk, wenn ich da den Spielern was sagen sollte.
Ja, tun wir ja hier.
Ja, ich sag das jetzt einfach mal.
Das kommt ja an.
Ja.
An der richtigen Stelle.
Ja, ja.
Ja, da ist mit Magdeburg ja vielleicht der richtige Gegner, denn es ist ja einer von unten, den man dann auf Distanz, ja, größer könnte die Distanz in der zweiten Liga nicht sein. Der erste FC Magdeburg ganz, ganz unten drin. Kommt mit Dominik Reimann als Keeper, Ex-Kieler, der da Stammkeeper ist. Und wurde im Laufe der Saison viel gelobt für seinen Fußball als Aufsteiger, erfrischenden Fußball gespielt, hat man auch im Hinspiel ja gesehen zu Saisonbeginn, aber so richtig Zählbares springt dabei nicht raus.
Nö, die schlechteste Deckung, ne? Also wenn man nach Gegentoren rechnet, und das macht sich dann auf Strecke auch bemerkbar, ne? Weil die erspielen sich auch pro Spiel immer eigentlich ganz gute Chancen, nutzen die dann nicht aus, und mit jeder Niederlage mehr wird es natürlich die vom Selbstbewusstsein auch nicht besser. Und das, wenn du denn hinten, wenn du weißt, dass das hinten ein bisschen instabil ist und du eigentlich pro Spiel, weiß ich, also ganz zu null geht's nie oder ganz höchst selten, und vielleicht dann sogar musst du noch zwei Gegentore aufholen oder so. Also das ist schon für den Kopf ja auch eine schwierige Nummer, und daraus resultiert das dann, weil die Spielanlage an sich, die war, wie du es schon richtig beschrieben hast, zumindest über das erste Drittel der Saison war das ja nicht eines Tabellenletzten würdig irgendwie. Das sah ja schon teilweise gar nicht so schlecht aus. Aber da kommen dann eben viele Faktoren zusammen und vor allem der Kopf dann, ne?
Das heißt, Trainer Christian Titz jetzt als Mentalmanager gefordert.
Ja, aber das ist schon eine Herkulesaufgabe, ne? Das, also da kannst du auch erzählen, was du willst. Eigentlich helfen dann nur sportliche Erfolge noch oder sowas, ne? Damit du im Kopf klar bleibst und dann nicht vorzeitig abschenkst, weil das kann nämlich jetzt langsam dann vom Saisonverlauf ja jetzt langsam schnell passieren. Noch, ich sag jetzt so mal aus Magdeburger Sicht, noch 3-4 Niederlagen oder sowas in den nächsten 5 Spielen oder 6 Spielen, dann bist du wahrscheinlich schon ziemlich weit abgeschlagen. Das geht dann auf einmal ganz schnell. Alles, was jetzt noch so eng zusammen ist, driftet dann langsam aber geschmeidig auseinander. Und dann wird's richtig haarig. Also das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, die er da zu erfüllen hat. Und das trotz Dominik Reimann im Tor, ne?
Ja. Aber man sieht es jetzt ja auch dieses Wochenende, ne? Also führt. Arbeitet sich das, womit ja alle gerechnet haben, dass das früher oder später passiert, aber es scheint jetzt irgendwie loszugehen, führt, arbeitet sich ein bisschen raus, trotz Niederlage in Kiel, Bielefeld arbeitet sich da raus, und dann bleiben irgendwann nicht mehr viele Mannschaften übrig, ne? Der KSC hängt da richtig tief mit drin, Sandhausen hängt da richtig tief mit drin, Regensburg aktuell 16.
Ja.
Hätte man vielleicht so auch nicht unbedingt gedacht mit Joshua Mees, dem Leihspieler von Holstein. Ja, es ist,
aber da kannst du mal sehen, ne? Also Fürth macht in der Nachspielzeit den Siegtreffer, ob verdient oder unverdient, danach fragt sowieso morgen keiner mehr nach. Karlsruhe hätte einen Existenzdreier eintüten können und hatte den eigentlich schon fast in der Hosentasche drin. Macht Magdeburg in der letzten Minute noch quasi das Ausgleichstor. Das hängt dann alles so zusammen. Und Nürnberg ist auch eine ganz, ganz haarige Geschichte. Also wenn man Club-Fan wäre, müsste man sich, glaube ich, tatsächlich Sorgen machen, weil da geht die Richtung, das ist ja Trainerwechsel, gefühlt 10 neue Spieler im Winter dazu und so weiter und so weiter, und immer irgendwelche Ansprüche formulieren, die leider mit der sportlichen Realität dann auch nicht viel gemeinsam haben, und irgendwann nutze ich dieses Teil auch mal ab, und da kann auch schnell nach hinten losgehen. Also das ist also schon, ich sag ja, das Ergebnis ist dann manchmal auch nicht unbedingt Ausdruck dessen, was auf dem Spielfeld stattgefunden hat, aber du musst es dann leider am nächsten Tag in der Tabelle konstatieren und kannst das auch nicht mehr wieder wegmachen. Ne? Und diese rechte Spalte wie beim Eiskunstlaufen, B-Note, die gibt's ja nicht. Ne?
Aber das, du siehst,
müsste man eigentlich auch mal anregen.
Aber du siehst es ja gar nicht auch, weil es guckt ja keiner auf die Tabelle. Das ist ja, guckt ja keiner auf die Tabelle. Das ist ja ganz egal.
Das stimmt.
Sind egal.
Ja, aber ist das bei Nürnberg wirklich, ich will jetzt nicht groß übernehmen, aber die waren doch erst vor, ich weiß gar nicht, wie 2 Jahre oder so, wie lange ist das her, dass sie in der 95. Minute im Relegationsspiel in Ingolstadt oder 3 Jahre, dass sie da noch den Klassenerhalt noch gesichert haben, waren schon in die dritte Liga abgestiegen, und dann sollte das ja von da an, weil ja große Pläne wurden ja offeriert da und der Öffentlichkeit vorgestellt, wie es jetzt also sukzessive dann nicht nur zur Etablierung in der zweiten Liga führt, sondern dann gleich am besten in der ersten Liga durchgeht.
Dieter Hecking als Sportchef.
Ja, das sind ja auch gewaltige Investitionen, die dahinter stecken. Also das ist schon, das Projekt ist schon spannend. Also das muss man sagen.
Also Spannung. Diese Liga verspricht auf jeden Fall Spannung. Muss ich ja alleine nur. Man muss dann doch mal auf die Tabelle schauen. Wir dürfen es ja auch.
Ja, wir müssen es ja auch machen.
Wir müssen es ja auch. Bleibt nicht aus. Vor allem, wenn man sich die Punktabstände anguckt. Und vielleicht haben wir es, wie du sagst, es driftet vielleicht alles ein bisschen auseinander. Oben scheint es schon so ein bisschen wegzudriften. Darmstadt, der HSV, sehr stabil, zumindest was die Ergebnisse angeht. Und unten dann vielleicht mit Magdeburg und vielleicht dem KSC vielleicht so ein bisschen abgeschlagen dann in 3 Wochen. Und dann hat man dazwischen auch Spannung um die letzten Plätze, nur in der Mitte, da so 8, 9, 10, da ist dann Holstein und da ist dann Holstein. Und da ist das so ein bisschen wie beim Wintertransfer Deadline Day, überall passiert was und überall meldet sich jemand und in Kiel blendet man so wie im Western damals so diesen durch die Gegend wehenden Grasbüschel ein, nichts passiert. In Kiel passiert nichts.
Das Bild rauscht gerade von meinen Augen ab da. Genau.
Genau, so. Und Holstein sitzt einfach, um im Western-Thema zu bleiben, fest im Zweitligasattel.
Normalerweise ist es ja so, wie gesagt, sind ja noch 15 Spiele und mit Auseinanderdriften meine ich nur, dass vielleicht der ein oder andere jetzt mal leicht ins Hintertreffen kommen könnte, was er dann natürlich auch noch wieder aufholen kann, aber es fallen so gewisse Vorentscheidungen, die mit häufig ja auch großen psychologischen Folgen verbunden sind, sowohl oben als auch unten in der Tabelle. Und die richtigen Entscheidungen fallen erfahrungsgemäß in den letzten 3 Spieltagen. Ne? Also aber das kann dieses Jahr vielleicht dann doch alles ein bisschen schneller passieren, als es sonst üblich ist.
Also 3 Punkte gegen Magdeburg.
Ja, wäre nicht schlecht.
Wäre nicht übel.
Ja.
Ne? Also.
Mir ist es auch egal, wer ein Tor schießt, ne? Ganz ehrlich. Also ich habe da keine Prioritäten oder so. Nee. Wäre mir wurscht.
Aber ein Kieler sollte es sein.
Meinetwegen können die Magdeburger das Ding auch selber reinschießen. Ja, okay. Das wäre mir auch gleich, ne? Also kann ja alles passieren. Ne?
Ja, dann warten wir gespannt auf die taktische Ausrichtung. Sind ja durchaus nicht nur im Sturm ein paar Personalien spannend zu betrachten. Dreierkette bleibt auch so ein Thema. Also gegen Fürth mit Schulz auf der rechten Seite hat das ja eigentlich auch sehr gut funktioniert. Jetzt auf der linken Seite eher weniger.
Na, ich nehme an, dass die Idee dahinter war, Schulz auf die linke Seite zu nehmen. Da beut mehr über die als Mittelstürmer, da kann es lauter noch mehr über die halblinke Seite kommen und da war dann Lorenz vielleicht als Pressgegner da irgendwie aus Sicht des Kieler Trainerstabes der geeignetere. Aber wir haben es ja eingangs thematisiert, wenn sich dann ein Spieler auf einer neuen Position erstmal orientieren muss und das auch nicht so ganz einfach, weil Kaiserslautern da mit Überlagerung das auch gar nicht so ungeschickt gemacht hat, aber auch das hätte man wissen müssen. Aber er fängt sich dann an zu stabilisieren, ob das dann so schlau ist, den Spieler dann rauszunehmen und naja, haben wir ja vorhin schon besprochen.
Genau.
Also ich gehe mal davon aus, dass es so eher so eine Defensivabteilung wird wie gegen Fürth, so in etwa. Also mit Schulz und Wahl und Lorenz dann wieder von rechts nach links. Und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass eben zum Beispiel Fiete Arp und Fabian Reese so eine Art Doppelspitze variabel mit Steven Skripski dahinter, dass sie das versuchen, in dieser Form irgendwie das Spiel nach vorne zu tragen und dann über die Außenbahn, wer auch immer, Strippe geben soll.
Becker und Kirkusko zum Beispiel.
Das könnte sein,
könnte
ne?
Könnte sein.
Könnte sein.
Dann hätten wir Erras auf der 6 im Moment gesetzt.
Mhm.
Und davor sind ein paar Kandidaten, Sander, Purat.
Ja, genau.
Alles Alexander Mühling, nicht vergessen.
Ja.
Mal nachhorchen.
Ja. Das ist ein leichtes Sorgenkind.
Ein kleiner Spoiler, vielleicht gegen Ende der Woche nochmal was zu lesen bei uns. Grundsätzlich auch eine Option.
Kleines Sorgenkind, ne?
Genau. Und dann schauen wir mal.
Ja, genau. Ja, also der Kader gibt immer noch genug her, ne? Das wäre schon, das ist ja nun wahrlich, in dieser Liga gibt es ja gar keinen Selbstgänger irgendwie, dass man das sagt und sagt, das ist jetzt der Schlachtopfer, den haben wir jetzt hier weg, den Gegner. Das gibt's ja nicht. Aber wie du es schon gesagt hast, gegen Magdeburg, da sollte man schon mal, das wäre schon mal nicht schlecht, wenn man da nochmal einen Heimdreier eintütet.
So machen wir das.
Ja, gut.
Die Kieler Fanherzen erwärmen in diesem kalten Winterwetter.
Ja.
So, das ist der Plan.
Vielleicht ist es auch so in Kaiserslautern, um da nochmal drauf zurückzukommen, vielleicht haben die auch so eine mentale Stärke wegen dieser Ernährungsweise mit Saumagen. Ne?
Saumagen.
Das habe ich.
Also, Saumagen und Rot und Pfälzer Rotwein.
Ja, also da, ich glaube, da ist, also für einen aufrechten Norddeutschen ist das schon schwierig irgendwie. Ich glaube, da werde der ein oder andere vielleicht auch kurzfristig mal kollabieren. Das könnte schon sein, weil. Also meins ist es nicht, aber das soll ja sehr gut schmecken. Also
nee, meins ist ein paar Kilometer weiter von Kaiserslautern.
Ja, genau.
Das muss ich dazu sagen. So, bevor wir jetzt hier
das
in die Karlauer Schiene
abdriften.
Genau, wir bleiben bei Pilz und Fischbrötchen.
Ja, ja, ja.
So machen wir es. Samstag um 13 Uhr Anstoß gegen den ersten FC Magdeburg. Wir sind natürlich für euch dabei, Live-Ticker auf KN Online, nach dem Abpfiff dann Spielbericht, Statistik, Noten mit der Möglichkeit selbst abzustimmen, unser Nachspielzeitkommentar zum Spiel und nächsten Mittwoch hören wir uns dann wieder, sprechen über das Gesehene, rekapitulieren bei alkoholfreiem Bier, wie ich jetzt gelernt habe, ist zum guten Ton, haben wir hier gar nicht stehen, müssen wir vielleicht mal überlegen.
Ja.
Müssen wir mal gucken. Mal sehen, was das Spiel uns dafür hergibt.
Vielleicht müssen wir auch alkoholisiertes Bier oder Bier mit Alkohol und Doppelkorn dazustellen. Das wollen wir nicht hoffen.
Nein, Magdeburg ist ein Pflichtsieg, alleine schon für unsere Ernährung.
Ja, genau.
Also
einigen wir uns darauf.
Sehr gut. In diesem Sinne, Opa, vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Wir gucken uns das an. Ihr da draußen bleibt gesund, habt eine schöne Woche, schönes Fußballwochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.